Deutschlandfunk Doku.
Der erste Satz in meinem Buch heißt, glaube ich, der Affe, der Mensch werden will, bin ich, eine Berliner Ethnologin.
Ich machte Bilder von den Tugen und sie machten sich ein Bild von mir. In ihren Augen war ich Macic, eine Unperson. Ich kam aus der Wildnis und sie nannten mich Affe.
Die Äffin bin ich.
Die Ethnografin Heike Behrendt wird ethnografiert. Feature von Manuel Gogos.
Es gibt hier im Augenblick diese heftigen Diskussionen über Sammlung.
Die Ethnografin Heike Behrendt lebt in einer Dachgeschosswohnung in Berlin-Schöneberg, einem weitläufigen Loft mit breiter Glasfront, das früher eine Sargmanufaktur war. Ihr Wohnzimmer ist fast so etwas wie ein Ausstellungsraum für afrikanische Skulpturen. Mannshohe, bunt lackierte Schnitzfiguren mit Tropenhelm und großen scharfen Zähnen.
Das sind alles Objekte, die für Europäer hergestellt worden sind. Das sind Holzfiguren, die Afrikaner hergestellt haben. Also es begann während der Kolonialzeit, zum großen Teil für Europäer, also bereits für den Export.
Als Eroberer, Missionare und Kolonisatoren haben Europäer in Afrika einen tiefen Eindruck hinterlassen. Die sogenannten Colon-Figuren zeigen, wie die Kolonisierten über sie dachten. Sprechend sind weniger die Physiognomien als die Attribute. Spazierstöcke, Taschenuhren, Waffen.
Es geht um den umgekehrten Blick, verstehen Sie? Und das Wunderbare ist, dass die Hersteller, also die Schnitzer, kritische Subtexte mit eingebaut haben.
Die Schnitzer machten sich über die Ethnologen lustig, die damals mit Notizblock und Kamera nach Afrika kamen, um die Kultur der Eingeborenen vor dem vermeintlichen Verschwinden zu retten.
Eine Frau bringt Kinder zur Welt. Wenn sie keine Kinder mehr bekommt, wird sie ein Mann.
Auch das Leben der Afrikanistin Heike Behrendt bestand lange aus Feldforschung. Aus der teilnehmenden Beobachtung des Alltags und der Festkultur der Menschen also, etwa in Ostafrika.
Sie wird ein Mann, weil sie das Fleisch einer trächtigen Ziege und das Fleisch ihres Zicklein im Bauch essen darf. Sie wird ein Mann, weil sie die Brüste, das Euter einer Kuh oder Ziege essen darf.
Also ich kam aus einem Institut hier in Berlin und die Feldforschung war ein absolutes Muss. Also es war eine Initiation und zwar eine Initiation jetzt nicht nur in den Beruf der Ethnologin, sondern vor allen Dingen auch in die Gemeinschaft der Berliner Ethnologen. Man musste nicht nur irgendwo gewesen sein, sondern man musste dann hinterher auch richtig gut darüber erzählen können.
Affe nannten mich die Bewohner der Tugenberge im Nordwesten Kenias, als ich 1978 zu ihnen kam. Affe, Närrin oder Clown, Hexe, Spion. 15 Jahre zuvor hatte Kenia die Unabhängigkeit erlangt. Jomo Kenyatta, ein Ethnologe, der bei Malinowski in London studiert und promoviert hatte, wurde Präsident.
Ich begann meine ethnografische Arbeit ahnungslos und ziemlich ignorant.
Obwohl bereits in den 60er Jahren die meisten afrikanischen Staaten ja unabhängig geworden sind, also politisch unabhängig, natürlich ökonomisch nicht, ja, habe ich mich nicht damals für eine Moderne interessiert, also für eine afrikanische Moderne, die es natürlich damals auch schon gab, sondern ich habe mich für das Gegenteil entschieden, nämlich also für die sogenannten Traditionen. Und ich wollte in eine Region gehen, in der die Menschen noch leben wie ihre Väter und Mütter.
1978 zog Heike Behrendt in die kenianischen Tugenberge, begleitet von ihrem 7-jährigen Sohn.
In Kabanet stiegen mein Sohn und ich in ein Matatu, ein sogenanntes Buschtaxi. Es war ein uralter, klappriger Jeep mit durchlöchertem Boden. Wenn er sich voll bepackt auf der holprigen, von großen Kratern durchzogenen Straße nach rechts oder links neigte, sprang die Seitentür auf. Der Mann rechts neben mir versuchte mit einer Hand die Tür geschlossen zu halten und steckte immer wieder den Kopf aus dem Fenster, um das Vorderrad zu beobachten.
Seit 1978 kam ich immer wieder in die Tugenberge in Kenia, die den Tugen ihren Bewohnern den Namen gaben.
Die Ethnologin ging zum Dorfoberen, dem einzigen Dicken in ganz Batawa. Der ließ sie mit ihrem Sohn in einer verfallenen Hütte wohnen. Man sieht die Hütte in dem Film Gespräche mit Kopchero Toy, den Heike Behrendt gerade vorführt. Es ist gleich die erste Einstellung. Ein Strohdach auf Pfählen, ohne Wände. Wollte die neue Bewohnerin die Hütte fegen, musste sie es mit bloßen Händen tun. Zweite Kameraeinstellung. Auf einem Felsen liegt ein Buch. Das Notizbuch der Feldforscherin.
Dort begann ich eine ethnografische Feldforschung, ein endloses Gespräch. Doch führten Tugen, nicht ich, dieses Gespräch.
Heike Behrendt sprach die lokale Sprache kaum. Kalenjin wird in 5 verschiedenen Tonhöhen gesprochen. Oft traf die Forscherin nicht den richtigen Ton. Überhaupt empfand man das als unverschämt, dass eine jüngere Frau älteren Männern Fragen stellt.
Auf die Ältesten, mit denen wir sprechen wollten, warteten wir oft stundenlang und manchmal vergeblich. Anfangs bekam ich Wutanfälle über die vermeintlich verlorene Zeit. Erst allmählich lernte ich, gelassen mit solchen Situationen umzugehen. Doch in den Augen der Bewohner der Tugenberge blieb ich ein unruhiges, eiliges Wesen. In den Augen meiner Beobachter fehlte mir jede Würde.
Ich musste dafür sorgen, dass es in irgendeiner Weise dazu kommt, dass die Männer und Frauen vor Ort ein Interesse bekommen an meiner Arbeit. Und im besten Falle, also dass wir ein gemeinsames Projekt entwickeln können.
Am Anfang ihrer Forschung ging es darum, überhaupt erst einmal die richtigen Fragen zu formulieren. In Bezug auf eine Lebensform, die sie noch gar nicht kannte.
Also, dass nicht nur ich mein ethnografisches Projekt durchziehe, sondern dass ich mich an sie anpasse und auf ihre Wünsche und ihr Begehren eingehe.
Behrendts Sohn Henrik half im Kleinladen des Dorfes. Salz, Zigaretten, einige Konservenbüchsen und das Waschmittel Omo gab es dort zu kaufen. Der Sohn öffnete der Forscherin, die die Einheimischen Mama Henry nannten, damit Türen.
Ich denke, dass es darauf ankommt, tatsächlich das Thema erst vor Ort zu finden und sich einzuklinken in die Interessen, die die Leute vor Ort haben. Und wenn man das schafft, dann hat man eigentlich eine recht gute Voraussetzung der Zusammenarbeit. Wenn das nicht geht, wenn man also sozusagen von oben sich irgendwas ausdenkt und dann hinkommt und den Menschen sozusagen das Thema aufzwingt, also ich hätte so nie arbeiten können. Das waren die schönsten Momente während der Forschung, wenn etwas passierte, ich durch irgendeinen Zufall auf ein Thema gestoßen wurde, das ich mir zu Hause nicht hätte ausdenken können. Dann wusste ich, okay, Ja, hier, jetzt hat sich irgendwas verändert. Jetzt gibt es etwas, was ich nicht wusste und was sich jetzt als ein neues Feld der Forschung und des Wissens vor mir auftut. Durch das Wissen der anderen und nicht durch mein eigenes.
In Die Zeit des Feuers, ihrem ersten Buchprojekt über die Tugend von Mitte der 1980er Jahre, beschreibt Heike Behrendt deren Umgang mit Geschlechteridentitäten.
Kinder sind androgyn, sie sind männlich und weiblich. Und sie dürfen, wenn sie dann in die Geschlechtsreife kommen, in einem sogenannten Junggesellenhaus die freie Liebe leben. Und erst wenn dann die große Initiation stattfindet und das Männliche bei den Frauen und das Weibliche bei den Männern oder jungen Männern entfernt wird, dann dürfen sie fruchtbar sein oder müssen sogar fruchtbar sein. Und Frauen, das ist das Interessante, wenn sie dann ins Klimakterium kommen, also in die Menopause und unfruchtbar geworden sind, dann erhalten sie den Status eines Mannes. Das heißt, im Lauf ihres Lebens wechseln Frauen dreimal ihr Geschlecht.
Der Hunger war allgegenwärtig, im Alltag wie in der Mythologie. Die Dorfältesten sagten ihr, dass der Hunger die Menschen frisst und erzählten die Geschichte eines Vaters, der aus Hunger beschloss, sein eigenes Kind zu essen. Die Schuld für den Hunger gaben die Tugend den einstigen englischen Besatzern. Die hätten den Regengott Ilat nach England entführt.
Weil alle den Hunger kennen, bestimmt vor allem eine Eigenschaft die Tischsitten der Tugend: Mäßigkeit. Niemals darf ein Hungriger zeigen, dass er hungrig ist. Und Gefräßigkeit ist der Inbegriff schlichten Benehmens.
Weil ich ja die Sprache nicht konnte und auch die Regeln der Höflichkeit ebenso nicht, wurde mir dann ein junger Mann zur Seite gestellt, Naftali Kipsang, der für mich übersetzen sollte, der mich beschützen sollte, aber der mich eigentlich kontrollieren sollte und der genau mit den Ältesten abgesprochen hatte, also was ich in Erfahrung bringen durfte und was nicht.
Das ist Naftali Kipsang, der Neffe von Kupcherutoi. Naftali half, mir ein Bild von den Tugenden zu entwerfen. Er half mir auch, das Bild, das sie sich von mir machten, zu verstehen. Die Leute nannten ihn Professor, weil er zur Schule gegangen war. Seine eigene Kultur war ihm fremd geworden. Während ich langsam die Tugend verstehen lernte, lernte er die Arbeit eines Ethnographen.
Und dann hat er mir richtig geholfen, auch sozusagen das semantische Feld des Affen und all die diversen Zusammenhänge, in denen der Affe dann auftauchte, das langsam zu verstehen und Einsicht zu bekommen, natürlich auch in die koloniale Geschichte des Affen. Denn es stellte sich heraus, dass viele der Ältesten selbst mit dem Schimpfnamen Affe konfrontiert worden sind während der Kolonialzeit durch Europäer oder modernisierte Afrikaner, die sie beschimpft haben, als eben noch primitiv und zurückgeblieben und so weiter. Und in gewisser Weise die Ältesten, also diese Beschimpfung und Diskriminierung, die sie erleiden mussten, an mich zurückgegeben haben. Zum einen war mir wichtig, Literatur ins Spiel zu bringen. In dem Augenblick, in dem man ein Ereignis erzählt, kommt ein Moment von Fiktion mit ins Spiel. Vor dem Hintergrund, weil es sehr stark auch um das Narrative geht, war mir wichtig der Hinweis auf Kafka und Kafkas Affe, weil der Text mich zutiefst beeindruckt hat, weil er ja auch eine wiederum nochmal umgekehrte Ethnographie ist, aus der Perspektive des gefangenen Affen, der dann Mensch werden will, um sich zu retten, beobachtet er die Menschen und versucht sich, nicht unbedingt sich anzupassen, aber er tut es in gewisser Weise, weil er, wie Kafka sagt, nach einem Ausweg sucht. Er will aus der Gefangenschaft heraus, aus der Enge des Käfigs.
Tugend kennen keine Autobiografien, erinnern sich nur sehr selten an ihre Kindheit zurück. Immer wieder liefen Heike Behrends Interviews ihrer Vorannahmen wegen ins Leere.
Die Wissenschaftsgeschichte hat sich nicht hervorgetan in der Art und Weise, wie sie verschiedene, im 19. Jahrhundert nannte man das Rassen, hierarchisiert hat. Und da musste Afrika dafür herhalten, der Missing Link zu sein zwischen Mensch und Tier. Und in frühen Reiseberichten, schon im 18., dann im 19. Jahrhundert, gibt es immer wieder Hinweise auf Europäer, die Afrikaner mit Affen identifizieren, aber eben auch umgekehrt.
Der Franzose Paul du Chaillu, der Mitte des 19. Jahrhunderts Belgisch-Kongo bereiste, beschreibt in seinem Reisebericht Explorations and Adventures in Equatorial Africa, wie er von einem Gorilla angegriffen wurde. Seine Begleiter hätten dabei eine große Ähnlichkeit gesehen, allerdings zwischen dem Gorilla und ihm, dem Europäer. Auch auf dem afrikanischen Kontinent gibt es Traditionen, die sich die Übergänge zwischen Mensch und Tier fließend denken.
Im Lauf des Lebens müssen Tugen eine Reihe von Ritualen durchmachen. Diese Rituale bilden eine Hierarchie. Am Anfang des Lebens stehen die kleinen Rituale, die dann im Lauf des Lebens immer größer werden. In ihnen wird die soziale Person erschaffen.
Die Frauen in den Tugendbergen, wenn sie sich ein Kind wünschen und jetzt die Klapperstorch-Geschichte ihren Kindern erzählen, dann erzählen sie, dass sie in die Wildnis gehen und ein Affenbaby klauen und dem Affenbaby den Schwanz abschneiden und es dann an ihre Brust legen. Und dann dieses Affenbaby verwandelt sich dann in ein Kind, in ein menschliches Wesen, wenn es den Namen eines Ahnen bekommt. Und dann durch einen ganzen komplexen Zyklus von Ritualen wird dann aus dem Affen immer mehr ein Mensch.
Der Affe als Teil meiner Person blitzte immer wieder in den Witzen auf, die die Ältesten erzählten. Als ich zusammen mit einer jungen Frau die Maisfelder bewachte, um Affen und Vögel vom Fressen der Ernte abzuhalten, habe mein äffisches Wesen die Affen so erschreckt, dass sie schnell wegliefen, erzählte Sigliarok, und alle anwesenden Verwandten schüttelten sich vor Lachen.
Ja, ich hatte offensichtlich einen großen Unterhaltungswert. Das begann schon in der Art und Weise, wie ich mich bewegte. Und die, ja, allein wie ich ging und wie ich mich setzte, konnte zu Heiterkeitsstürmen führen. Und wenn dann Naftali Kipsang und ich, wenn wir dann von irgendeinem Exkurs zu einem Ältesten ins Dorf zurückkamen, dann verabschiedete er sich und dann machte er seine Runde und ich konnte am Lachen, am wirklich lautschallenden Lachen hören, ja, wo er sich gerade befand.
Ich erschreckte nicht nur Affen, sondern auch kleine Kinder. Mir fiel auf, dass sie bei meinem Anblick zu weinen und zu schreien begannen. Anfangs nahm ich das nicht persönlich, sondern sagte mir, die Kleinen hätten wohl Hunger oder Bauchweh. Doch dann erklärten mir zwei Frauen, ich sehe mit meinem wilden Haar, ich trug es lang und offen, wie ein Monster aus der Wildnis aus. Besonders wenn der Wind mein Haar bewegte.
Heike Behrend trägt ihre Haare noch immer offen. Nur, dass sie heute grau sind, nicht mehr kupferfarben. Und noch immer ist sie schlank, was die Tugen damals als hässlich empfanden.
Das Wunderbare ist, also erstmal unsere Nasen, ja, unsere überdimensionalen großen Nasen und dann die Haare.
Im Film sind jetzt Kinderzeichnungen zu sehen.
Da haben sie uns gezeichnet, als ob wir Afrikaner wären, also afrikanische Frauen, die die Haare also verhüllen durch ein Tuch. Und dann haben sie aber festgestellt, dass wir eigentlich ganz anders aussehen, dass wir diese wilden Haare haben. Und werden Sie gleich sehen.
Meine Verwandlung von einem Ding zu einem menschlichen Wesen begann mit Einladungen zum Essen und Trinken. Ich erwiderte diese Einladungen, braute Bier und war bald eingewoben in ein Netz von Beziehungen, in dem Gleiches gegen Gleiches getauscht wurde. Eine Prise Tabak gegen eine Prise Tabak, eine Kalebasse Bier gegen eine Kalebasse Bier.
Das meinte ich.
Sehen Sie, sagt,
hier. Mit Hilfe von Tüchern werden die Haare eben verdeckt. Aber dann haben sie gemerkt, dass wir die gar nicht tragen. Und haben dann die wilden Haare noch dazu gemalt. Ja. Mhm. The picture of European ladies.
Meine sehr genau hinsehenden Beobachter verfügten über einen erstaunlichen Interpretationsreichtum, der den meinen bei Weitem übertraf und leider mit ihm nicht deckungsgleich war. Meine Haut, so erklärte mir Kopcherutoy, sei viel zu durchsichtig und lasse nicht nur die Adern sehen, in denen das Blut fließt, sondern auch das rohe Fleisch. Auch meine Hautfarbe gab Anlass zu Kommentaren und Witzen, die meine Eitelkeit verletzten.
Ich bekam Heiratsanträge. Ich weiß nicht, ob die ernst gemeint waren. Ich glaube, eher nicht. Aber ich hatte ja immer wieder deutlich gemacht, dass da auch ein Ehemann zugehört. Das heißt also, eine Integration über Ehe, Heirat, war nicht möglich. Und dann haben die Ältesten sich zusammengesetzt und überlegt, ja, wie können wir es machen? Und dann sind sie auf Kopcherutoy verfallen, die eben eine ganz besonders kluge, weise, liebenswürdige alte Frau war, die eben bereits ein Bulle war, als ich in einen Ältesten, einen Mann verwandelt hatte.
Sie gaben mir eine alte Frau als Mutter, die auf dem Berg Remo lebt und Kopcherutoy genannt wird. Ich zog zu ihr. Gemeinsam führten wir den Haushalt.
Der Film zeigt eine ältere afrikanische Frau. Sie hat lange Ohrläppchen und sehr kurz geschnittene, graumelierte Haare.
Also ich habe geschlafen im Zelt, aber tagsüber war ich mit ihr zusammen. Und wir haben auch zusammen gegessen und gelebt, ja. Sie hatte Ziegen, vor denen ich aber immer so ein bisschen Angst hatte. Und auch meine etwas gehemmte Haltung Ziegen gegenüber, auch das führte zu Heiterkeitsstürmen.
Menschen und Ziegen leben zusammen im Haus. Sie haben eine große Nähe. Früh am Morgen melkt Kopcherutoy die Ziegen. Verschläft sie, dann haben die Zicklein die Milch bereits getrunken und die Menschen gehen leer aus und müssen hungern. Frauen, nicht Männer, melken die Ziegen. Den Frauen gehört die Milch.
Beim Melken stellt sich Kopcherutoy über die Ziege, umarmt sie von oben, langt an die Euter, melkt in die schmale konische Hülle eines Flaschenkürbis hinein.
Milchkalebassen sind wie die Brust einer Frau, sagt Kopcherutoy. Sie geben Nahrung und bringen Leben und Liebe in die Welt.
1985 veröffentlichte Heike Behrendt Die Zeit des Feuers, ihren ersten Forschungsbericht über die Tugen. Dann begann sie sich für den ethnologischen Dokumentarfilm zu interessieren und schloss eine Ausbildung an der Film- und Fernsehakademie Berlin an. Im Rahmen dieser Ausbildung reiste sie erneut in die Tugenberge, um den Film Gespräche mit Kopcherutoy zu drehen.
Ich war ja auf der Film- und Fernsehakademie in Berlin. Und es war ein Film, den ich im Rahmen der Ausbildung an der Film- und Fernsehakademie gemacht habe.
Der Film ist mit einer Bolex gedreht, einer robusten Handkamera, die Einstellungen von maximal 24 Sekunden erlaubt.
Bei der praktischen Filmarbeit war uns wichtig, die Kamera offen zur Schau zu stellen und unsere Anwesenheit nicht zu verheimlichen. Wir wollten sichtbar machen, was ohne die Filmarbeit nicht zum Vorschein gekommen wäre.
Der Stil des Films ist eigenwillig. Immer wieder bleiben die Bilder von Kopcherutoy stehen, während der Ton weiterläuft.
Das ist jetzt also ein eingefrorenes Bild.
Ist Kopcherutoy. Wieder erhielt ich einen neuen Namen. Tugen nannten mich die kleine Kopcherutoy.
Heute findet Heike Behrendt ihren Film misslungen. weil er Kopcherotoy ihrer eindrucksvollen Körpersprache beraubt. Darum hält die Ethnologin ihre Gespräche normalerweise auch unter Verschluss, erlaubt aber die Tonspur im Radio zu benutzen, während sie den Film kommentiert.
Naftali bat Kopcherotoy zu erzählen, wie sie mich kennenlernt. Ich stelle die Übersetzung von Kopcherotoys Rede voran.
Das ist wichtig jetzt.
Sie kamen auf mich zu und eine von beiden, die Tochter Kamoren, sagte, sei gegrüßt, Kopcherotoy. Ich sagte, sei gegrüßt.
Das hat sie mich nachgemacht, ja. Chamgay ist die Grußform. Chamgay, ja, und dann sagt man den Namen. Und dann zitiert sie mich und sagt, und macht mich nach, wie ich sage, Chamgay, Kopcherotoy, irgendwie, also so verkürzt, ja.
In den Augen ihrer Ziehmutter entwickelte sich die Forscherin allmählich vom Affen zum Ding. Kein Tier mehr, aber auch noch kein Mensch.
Was ist das für ein Ding, das mich anspricht? Sie erzählten den Leuten im Haus, wir suchen eine alte Frau, die die Geschichte kennt und Geschichten erzählt.
Kopcherotoy machte sich regelrecht darüber lustig, dass die begriffsstutzige Forscherin mit ihrem Übersetzer immer und immer wieder dieselben Fragen stellte.
Ich ging in die Wildnis. Die Dinger folgten mir. Sie fragten mich, wurde die Ziege mit dem Messer getötet? Ich sagte, nein, sie wurde nicht mit dem Messer getötet. Wird das Fleisch gegessen? Ich sagte, ja, warum nicht?
Ja, warte. Wir sind mit dem Leben so.
Sie fragten mich wieder, wurde die Ziege mit dem Messer getötet? Ich sagte, ich habe euch bereits gesagt, dass die Ziege nicht mit dem Messer getötet wurde.
Also wir nerven sie.
Am nächsten Tag, die Sonne war kaum aufgegangen, kamen sie wieder. Sie fragten mich nach diesem und jenem. Wir blieben zusammen, bis das Ding nach Europa zurückkehrte. Diese Frau kennt mich. Sie kann mich nicht mehr verlassen. Diese Frau kam immer wieder, so lange, bis sie unser Kind wurde.
Das Wunderbare war eben an ihr, ja, und den anderen Ältesten, dass die wirklich keine Scheu hatten, zu sagen, was sie denken. Ja.
Ist eine Frau noch jung, dann sammelt sie Feuer, Holz und holt Wasser.
Ja, jetzt kommt so die
Bringt die Kinder Freunde ins Haus, dann kocht sie Hausebrei.
Die Rolle der
Frau. Alle essen Hausebrei und trinken Milch, bis ihr Bauch gefüllt ist.
Eine Frau, die noch Kinder gebärt, darf keine Geschichten erzählen. Sie könnte ihren Kindern schlechte Geschichten erzählen, weil sie noch nichts weiß. Und wenn ihr Sohn auf die Jagd oder in den Krieg zieht, dann sagen die Leute, schaut euch dieses Ding an, dessen Mutter Geschichten erzählt. Die Leute reden schlecht über ihn und auf der Jagd wird er kein Tier erlegen. Deshalb wartet eine Frau. Ist sie ein Mann geworden, dann darf sie ihren Kindern Geschichten erzählen. Sind die Kinder noch zu klein, dann sagen sie, seht ihr, unsere Mutter fürchtet uns. Sie will uns Geschichten erzählen, damit wir sie fürchten. Das ist der Grund, weshalb man kleinen Kindern keine Geschichten erzählt.
Was
Bei ihrer ersten Reise in die Tugendberge hatte Heike Behrendt ihren Sohn dabei. Später kam auch ihr Mann zu Besuch.
Aber wenn mein Mann kam, dann war es aus. Dann sagten die Ältesten zu mir, so, jetzt musst du dich anständig benehmen und jetzt musst du wirklich das tun, was eine Frau zu tun hat, damit sich dein Mann nicht schämen muss. Und dann saß er unter einem Baum mit den anderen Männern zusammen und trank Bier. Und ich musste Wasser schleppen, ich musste Wäsche waschen, ich musste den Haushalt führen. Zähneknirschend, ich kann es nicht anders sagen. Ja, und er lächelte mir zu, winkte mir zu.
Solange eine Frau noch Kinder bekommt, darf sie nicht auf dem Stein der Ältesten sitzen oder im Bett essen, weil, wenn sie es täte, sie ihren Mann verfluchte. Gebärt sie dem Mann Kinder, dann starben diese. Da kann man sehen, wie sie sich um diese Dinge sorgte.
Wie sie den Stein als Sofakissen benutzt, ja?
Nachdem ich zu Kopcherutoi, meiner neuen Mutter, auf den Berg Rimo gezogen war, nahm ich Anfang der 1980er ein Polaroid-Foto von ihr auf. Ich bat um Erlaubnis. Und sie willigte ein. Für das Foto posierte sie nicht. Sie ging weiter ihrer Arbeit nach und kümmerte sich nicht um mich. Als die Kamera klickte, schaute sie kurz auf. Ich schenkte ihr das Foto, ein fremdes Bild ihrer selbst. Sie hielt es verkehrt herum. Ich weiß nicht, ob sie sich erkannte. Zu ihrem Haushalt gehörte kein Spiegel.
Das ganze Buch handelt permanent von solchen Formen der Invasion und der Spiegelung. Roland Barthes hat auf ganz wunderbare Art und Weise gezeigt, aus der Perspektive des Fotografierten, dass man zum Objekt der anderen wird. Ja? Ein Bild von einem als anderer. Das Thema aufzugreifen und weiterzuspinnen und zu drehen und zu wenden, das war das, was mich auch angetrieben hat.
Als Heike Behrendt die Tugendberge verließ, sagte Siegarock, der Bruder ihrer Ziehmutter, jetzt sei Behrendt eine große Person geworden. Und alle Anwesenden lachten.
In den Schulen haben die Kinder beigebracht bekommen, das ist primitiv, das ist nicht modern. Und es war wirklich schambesetzt. Ja. Also, und zum Beispiel das Kleid, was sie trägt, also dieses Stück Tuch, was ihre Brust freilässt. Nicht? Die Brüste waren nicht sexualisiert. Ja? Und das hat eben jetzt durch die fundamentalistische Christianisierung nochmal zugelegt. Der Hass auf die eigene Tradition. Ja? Und das geht ja bis zum Ikonoklasmus. Und das ist natürlich ein Aspekt, der jetzt bei der ganzen Rückgabedebatte, ja, natürlich muss man die Sachen, die geklaut worden sind, muss man zurückgeben, ist kein Zweifel. Aber das ist eine kleine elitäre Gruppe, die die Sachen zurückhaben will. Nicht? Und die Mehrheit der Leute, die hassen ihre eigene Vergangenheit und wollen mit den Objekten nichts zu tun haben. Die wollen die verbrennen.
Tugen fürchten den Fluch einer alten Frau. Er gilt als besonders stark und gefährlich. Tugen sagen, dass die verfluchte Person augenblicklich krank wird und zu sterben beginnt, wenn es ihr nicht gelingt, durch eine reiche Gabe Hirsebier die Frau zu versöhnen. Nimmt sie die Gabe an, dann verkehrt sich der Fluch in sein Gegenteil, in einen Segen.
Ich durfte nur an den öffentlichen Teil der Rituale teilnehmen. Also diese Rituale, das ist ein ganzer Zyklus, der das ganze Leben begleitet. Und die sind extrem komplex und wirklich, also großartig. Also das wirklich Wichtige habe ich nie sehen dürfen. Daran habe ich nie teilnehmen dürfen. Ich durfte nur an den öffentlichen Performances teilnehmen. Also da, wo alle, auch Kinder zum Beispiel, teilnehmen dürfen. Und die geheimen Rituale, die dann die Ältesten machen, und die noch geheimeren Rituale, die die alten Frauen machen, die Männer geworden sind, an denen durfte ich überhaupt nicht teilnehmen.
Alte Frauen, die sich in Männer verwandelt haben, führen mit den Ältesten gemeinsam Rituale durch. Dabei tragen sie Momos den Gürtel und Sim eine Kette aus Perlen, die aus Straußeneiern hergestellt wird.
Gleichzeitig haben die Männer und Frauen sich auch an die Regeln der Höflichkeit gehalten und haben mir doch durch alle möglichen Verhaltensweisen gezeigt, dass sie mich schon auch mochten. Ja, vielleicht, weil ich auch immer wieder kam, und ganz bestimmt bin ich nie jemand von ihnen geworden. Aber es gab einen Prozess der Annäherung.
Meine Forschung gehörte mir nicht. Sie wurde weitgehend von den Ethnografierten bestimmt.
Ich bin diejenige, die schreibt und die geschrieben hat. Das lässt sich nicht leugnen, aber trotzdem glaube ich, da ich sozusagen eingebaut habe in den Text eine Art von Gegenethnographie, dass ich dadurch eine Art von Korrektiv mit eingebaut habe. Und ich würde mir wünschen, auch eine Form von Erschütterung. Also eine Erschütterung des Selbstverständlichen.
Heike Behrendt ging noch auf die Berliner Film- und Fernsehakademie, als die sogenannte Writing-Culture-Debatte ausbrach. Mit anderen jungen Ethnologen und Ethnologinnen stellte sie die Objektivität des wissenschaftlichen Forschens in Frage.
Also wenn man sich die Geschichte der Ethnologie anschaut, dann gab es eindeutig die Phase, in der die Ethnologen von oben wie der liebe Gott auf diese fremde Kultur geschaut haben und meinten, sie besser zu verstehen als die Leute, die in ihr lebten.
Es war vor allem der französische Ethnograf und Filmemacher Jean Rouch, der Heike Behrendt zu ihrem Film Gespräche mit Kopcherotoy inspirierte.
Für meine Generation jetzt war der Film natürlich das Paradebeispiel für eine radikale Kritik an der kolonialen Gewalt und eben auch ein Paradebeispiel für den umgekehrten Blick. Also die Besessenen, die sozusagen von der Gewalt der Kolonialgesellschaft besessen sind, halten den Europäern den Spiegel vor und zeigen ihnen, wie sie sie erfahren.
In seiner Jugend Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Aingbo, einer der Ältesten aus dem Dorf Batawa in den entlegenen Tugendbergen Kenias, seinen ersten Kolonisatoren gesehen.
Er hat den ersten Europäer beschrieben als jemand, der weiß war und dessen Adern er sehen konnte und der auch irgendwie wohl sehr dick war, also fettrichtig, den er dann auch für einen Kannibalen hielt.
Es geht ebenfalls auf die Geschichte des Kolonialismus zurück, dass in Afrika der Eindruck entstand, Europäer würden Menschen fressen.
Es gab einen Reisenden und Forscher mit Namen Schweinfurt, der in Afrika gewesen ist und wie viele andere auch für die naturkundlichen Museen Knochen gesammelt hat und eben auch Schädel. Und er hat dann nach einer Schlacht zwischen zwei verschiedenen Gruppen hat er die Toten zum Teil eingesammelt, aber auf jeden Fall die Köpfe mitgenommen und hat die dann noch in Afrika vor Ort in einem großen Topf gekocht und damit sozusagen den Beweis geliefert, dass Europäer ziemlich brutale Kannibalen sind. Der Kannibalismus, so wie er im Alltäglichen benutzt wird, ist er natürlich sehr negativ konnotiert. Aber wenn man jetzt nachdenkt über verschiedene Formen von Einverleibung, und dazu gehört ja das Essen ganz wesentlich, dann gibt es sowohl positive als auch negative Formen.
Es gibt die aggressive Einverleibung, um den Gegner zu vernichten. aber auch das respektvolle Essen der eigenen Toten. In vorkolonialer Zeit wurde in Uganda der Leichnam des Königs mumifiziert und sanft über dem Feuer getrocknet. Die ausfließende Flüssigkeit hat dann der Nachfolger zu sich genommen, um mit dem Ahnen eins zu werden.
Und in vielen Kulturen gab es eine Form des Liebeskannibalismus in dem Sinn, dass man von den Toten, mit denen man verwandt war, ein kleines Stückchen essen musste. Und dadurch machte man seinen eigenen Körper zum Grab des Toten und machte ihn dadurch natürlich auch wieder lebendig und stellte eine Kontinuität her. Das heißt, der Kannibalismus ist eine höchst ambivalente Angelegenheit und leider war es so, dass in West-Uganda eben zum Höhepunkt der AIDS-Epidemie der Kannibalismus nur als eben satanische Variante auftrat.
Seit den 1980ern breiteten sich in Uganda charismatische Bewegungen aus. In ihrem Buch Menschwerdung eines Affen beschreibt Heike Behrendt, wie dort damals fromme Lieder aus vorbeifahrenden Bussen dröhnten und Läden wie Pilze aus dem Boden schossen, die Namen trugen wie Holy Ghost Cosmetics oder Hallelujah Enterprises. Die Menschen hatten Uhren mit dem Christusantlitz am Arm. Und an jeder Ecke wurden Kruzifixe und Rosenkränze als Talismane verkauft.
Nachdem ich also die Film- und Fernsehakademie besucht hatte, habe ich aber dann beschlossen, dass das Schreiben mein Medium ist und nicht unbedingt das Filmemachen. Dann trat aber Armin Linke, ein Fotograf und Videomacher, an mich heran und eine Hexenjagd, die die katholische Kirche damals zur Hochzeit der AIDS-Epidemie, ob er die drehen könnte.
In Toro, dem Bantu-Königreich Nordugandas, glaubten Ende der 1990er Jahre viele, Hexen seien dafür verantwortlich, dass jemand an AIDS erkrankte.
Ich müsste jetzt nochmal über Hexerei sprechen, weil das auch immer ein Topos ist, der den anderen zugesprochen wird. Und so einfach ist es nicht, weil die Identifizierung einer Person als Hexe beantwortet eine Frage, die wir mit dem Zufall beantworten. Und damit sagen wir, dass wir auf diese Frage keine Antwort haben.
Ein interner Terror grassierte in Uganda, ähnlich den Hexenverbrennungen des christlichen Mittelalters. Nachbarn wurden verdächtigt, selbst Familienmitglieder. Es herrschte Panik, man könnte von diesen nächsten Menschen getötet und gefressen werden. Die Laienorganisation Gilde der ugandischen Märtyrer mit über 100.000 Mitgliedern führte Hexenjagden durch, gebilligt von der katholischen Kirche. Die ugandischen Märtyrer sagten den Hexen nach, sie würden andere Menschen, häufig ihre Nächsten, Nachbarn oder Familienangehörige, kannibalisieren. In Heike Behrendts und Armin Linkes Film Satan Crucified sieht man, wie die Mitglieder der Gilde vor ihren Kreuzzügen singen und klatschen, um sich sozusagen mit dem Heiligen Geist aufzuladen. Wie sie sich mit Kruzifixen, Weihwasser, Rosenkränzen regelrecht bewaffnen. Und wie sie sich auf dem Weg immer wieder nach der Kamera umschauen, um uns auch gleich die Szene selbst zu erklären.
About 3-4 people enters the house and explain them.
Zuerst betreten 3 oder 4 Leute das Haus und säubern das Haus. Es ist jetzt ein sauberes Haus, sonst würdest du Menschen sehen, die auf den Boden stürzen, zucken, schreien, um sich schlagen. Der Eigentümer heißt die Menschen willkommen und lässt sie eintreten. Nun halten sie eine Predigt für ihn ab und beten über ihn.
In gewisser Weise nahmen sie uns das Geschehen aus der Hand, weil sie wirklich Szenen vorher sich überlegt hatten. Und immer wenn eine Pause war, kam irgendjemand angerannt und sagte, da und da passiert jetzt das, das sollte gefilmt werden. Und dann sind wir dahin und haben dann gefilmt, was die Mitglieder der Gilde gefilmt haben wollten.
Dann beginnt die eigentliche Austreibung der bösen Hexe bzw. des Kannibalen.
Ich komme mit meinen Brüdern zu dir. Sogar die Europäer haben wir mitgebracht. Du hättest nie gedacht, dass sie eines Tages dein Haus betreten würden. Und sie nehmen deine Stimme auf und alles, was du sagst. Knie nieder, damit wir für dich beten können. Du machst mich krank. Knie nieder.
Die katholische Kirche hat ein Heilungsritual entwickelt. Das half, die Hexen, die gleichzeitig kannibalisch waren, zu neutralisieren. Und das passierte vor allen Dingen durch die Beichte. Sie mussten also gestehen, was sie alles Schreckliches getan hatten. Und dann durch einen Exorzismus. Und den Exorzismus, den haben sie dann wirklich auch für die Kamera großartig in Szene gesetzt. Und Armin hat das dann entsprechend gefilmt.
Der angebliche Kannibale liegt am Boden. Mitglieder der Gilde besprengen ihn mit Rosenwasser, bearbeiten seinen Körper mit einem Kruzifix, massieren seine Arme, seinen Bauch, bis er eine milchige Flüssigkeit erbricht. Die Austreibungen gipfeln häufig in Ekstase. Die Kannibalen und Kannibalinnen hyperventilieren. Dass die Gilde die Szenen gewissermaßen für das Filmteam inszeniert, macht sie für Behrendt nicht weniger echt.
Auch Schauspieler können eine Übereinstimmung mit ihrer Rolle erlangen, die sie zu Hamlet werden lässt. Ja? Also ich denke, es gibt Möglichkeiten, die Praxis der Geistbesessenheit zu übersetzen.
Die Frage nach Authentizität und Inszenierung lässt sich hier laut Heike Behrendt nicht beantworten.
Also in gewisser Weise haben wir einen Werbefilm gedreht für die Gilde der ugandischen Märtyrer. Obwohl Armin Linke dann sein eigenes Spiel gespielt hat, in dem Sinn, dass er die Kamera nicht als beobachtende Kamera eingesetzt hat, sondern wirklich als einen Akteur, der am Geschehen teilnimmt und das Geschehen auch mit verändert.
Eine Kannibalin schreit dem Kameramann entgegen.
Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Fresst die Vagina eurer Mutter. Wer seid ihr? Ich verhexe euch. Wir töten dich im Namen Jesu Christi.
Die Gildenanhänger argwöhnten, auch in der deutschen Ethnografin Behrendt könnte eine kannibalische Hexe stecken. So musste sie vor jedem Interview beten, fromme Lieder singen und am Ende vor dem Hausaltar knien.
In Windeseile haben meine Gesprächspartner mein Wissen mit übernommen und ich ihres. Also wir haben uns beide permanent verändert und gleichzeitig auch angenähert. Und das waren die spannenden Prozesse. Und das war dann auch das, was mich eigentlich beglückt hat während der Forschung.
Um ihr Vertrauen zu gewinnen, brachte Heike Behrendt den Leuten von der Gilde kitschige Jesus-Hologramme aus dem Souvenirshop am Kölner Dom mit.
Ich habe Geistbesessenheit sehr schätzen gelernt. Jetzt nicht in dem Sinn, dass ich selbst jetzt ergriffen worden wäre von Geistern, aber das ist tatsächlich eine Praxis, eine Körpertechnik, die gelehrt wird und die ganz wunderbar auch eingesetzt wird und auf höchst kluge Art und Weise. Weil man zum Beispiel Sachen sagen kann im Zustand der Besessenheit, die ja der Geist sagt, der eigene Körper ist nur die Hülle, aus der der Geist spricht. Und man kann nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Am Ende ihrer Reise traf sich das Filmteam noch mit einem traditionellen Geistmedium.
Und dann hatten wir einen Termin ausgemacht und er hatte allerdings vorher noch Geld gefordert, weil er sagte, die Geister bräuchten Schnaps, um zu kommen und er müsste auch ein bisschen was trinken, um in Stimmung zu kommen. Und dann kamen wir zum verabredeten Zeitpunkt, er war nicht da, tauchte nach 2 Stunden auf und war sturzbetrunken. Und dann begann er mit einer Rassel zu rasseln und setzte sich hin, fiel wieder um, nahm noch ein Schlückchen aus der Flasche und fing dann an zu singen und holte die Geister. Armin filmte und dann schlug die Stimmung um und der Heiler spuckte Armin ins Gesicht. Und das war eindeutig also eine Beleidigung und Herausforderung. Und ich bekam einen richtig großen Schreck. Und wir schnappten uns die Geräte, so schnell es irgendwie ging, und liefen wie Angsthasen, so schnell es geht, davon. Und dann hörten wir das Hohnlachen der Leute.
Sind es in dem Standardwerk Der goldene Zweig des Großethnologen Sir James George Frazer immer wieder die vermeintlich wilden Afrikaner gewesen, die in panischem Schrecken vor technischen Medien wie der Kamera davonliefen? Waren es jetzt die Europäer, die vor dem menschlichen Medium türmten?
Das ist Kutscherotoy mit ihren Enkeln.
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man differenziert auf der einen Seite zwischen ethnografischer Arbeit und da haben die Leute vor Ort wirklich auch Macht. Und ich bin als Ethnografin ihnen mehr oder weniger ausgeliefert und werde von ihnen kontrolliert und sie bestimmen, was ich wissen darf und was ich nicht wissen darf.
Die Kinder ahmen die Bewegung nach, die ich mache, wenn ich die Kamera aufziehe.
Heike Behrendt hat das Buch, das sie über ihre Forschungen über die Tugend geschrieben hat, in die Tugendberge geschickt. Sie wollte wissen, was Naftali Kipsang, ihr Übersetzer und Helfer von damals, über das Buch dachte. Lange blieb er die Antwort schuldig.
Dann kam ein Brief, in dem er mir für das Buch dankte. Er schrieb, in den Tugendbergen habe eine große Dürre geherrscht und weil alle so hungrig gewesen seien, habe eine Ziege mein Buch gefressen.
Währenddessen gewinnt Heike Behrendt mit ihrem Buch Menschwerdung eines Affen in Deutschland Preise. Etwa den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse im Jahr 2021.
Das Wissen, was Sie mir geschenkt haben, das ist dann in meiner Hand und ich bin diejenige, die es verschriftlicht. Und da liegt dann die Macht. Ja? In dem Augenblick, in dem ich zurückkomme nach Europa, dieser Text, den ich dann erstelle, das ist dann ein Akt der Machtausübung. Ja? Europa und die Bücher, die da produziert werden, bestimmen, ob jemandes Stimme gehört wird oder nicht.
Die Äffin bin ich. Die Ethnografin Heike Behrendt wird ethnografiert. Feature von Manuel Gogos. Es sprachen Judith Hofmann, Henning Möhren und der Autor. Technische Realisation Martin Eichberg. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2021.